Ich danke ganz herzlich für die Einladung nach Stuttgart, Herr Müller. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Ich bin als alter Augsburger und Bajuware sozusagen immer froh, wenn ich wieder in die alte südliche Heimat kommen kann. Lassen Sie mich, bevor ich ins Thema einsteige, ein paar persönliche Vorworte sprechen, damit Sie verstehen, warum ich das, was ich mache, mache und auch, was mich sozusagen dazu berechtigt. Denn eigentlich bin ich ja von meiner Ausbildung her Psychologe. Ich habe klinische Psychologie studiert und dort promoviert und mache an sich Forschung in ganz anderen Kontexten. Aber ich habe mich schon sehr früh, nämlich mit 16, mit Meditation und Spiritualität beschäftigt und mache das seither sehr regelmäßig. Ich habe Meditation für mich selber so als eine Art, ich würde mal sagen, psychohygienische Selbstverständlichkeit entdeckt, mit der ich gut durchs Leben komme, und habe bei dieser Gelegenheit auch entdeckt, dass das eigentlich, und mit eigentlich meine ich grundlegend, wenn wir in die Wurzeln der Tradition gucken, auch die Grundlegung der christlichen Tradition ist. Das ist jetzt mal eine Behauptung, mit der ich hier antrete. Das hoffe ich, Ihnen ein kleines bisschen plausibel machen zu können. Und aus diesem Kontext heraus habe ich mich dann vor vielen Jahren sehr, sehr intensiv mit der mittelalterlichen Mystik und mit der Scholastik beschäftigt und da auch ziemlich viel über diese Tradition und über die Theologie gelernt. Und so denke ich, habe ich so das eine oder andere an Erfahrungshintergrund, das ich befruchtend in das, was ich intellektuell tue, mit einfließen lasse. Das ist also so der persönliche Hintergrund, von dem aus ich komme. Ich bin in der katholischen Tradition groß geworden, deswegen werde ich vielleicht ein paar Sachen sagen, die Ihnen komisch vorkommen, da bitte ich um Entschuldigung. Ich bin aber hier nicht als Propagandist der katholischen Kirche, dass Sie mich nicht falsch verstehen, sondern das mit dem nicht dogmatisch und überkonfessionell meine ich sehr ernst, weil ich denke, wir können in einer postmodernen Zeit, in der so viele Strömungen zusammenkommen und die Menschen zusammen gemeinsam leben müssen, nie und nimmer aus einer einzigen konfessionellen oder religiösen Kontextualität auf menschliche Erfahrung zugehen. Und hier bin ich schon bei einem wichtigen Element dessen angelangt, was ich sagen will, Erfahrung. Ich möchte gern das, was ich Ihnen sage, unter ein Motto stellen. Das Motto stammt von Dunscotus, Johannes Dunscotus, schon mal gehört? Nee? Mittelalterlicher Philosoph und Theologe, Franziskaner, der hat um 1320 ungefähr geschrieben, wer ihn besuchen will, er liegt begraben in der Franziskanerkirche in Köln. Die katholische Kirche rechnet ihn zu den Seligen, aber das ist nur nebenbei gesagt. Dunscotus hat einen großen Kommentar zu Aristoteles verfasst, zur aristotelischen Metaphysik. Und da lässt sich Aristoteles, wie diejenigen von Ihnen, die etwas mit Philosophie schon zu tun gehabt haben, wissen, über die Erfahrung aus. Die alten Griechen haben ja sehr viel über den Kopf gemacht, über das Denken, Mathematik und so. Aber Aristoteles war der Erste, der sich zum Thema Erfahrung geäußert hat. Das haben nun die mittelalterlichen Theologen wieder aufgegriffen. Und da schreibt nun Dunscotus in seinem Kommentar zu Aristoteles die drei Wörter expertus, infallibiliter, novit. Expertus infallibiliter novit ist Latein und heißt, der, der eine Erfahrung gemacht hat, hat täuschungsfreie Kenntnis. Das ist sehr interessant. Wer eine Erfahrung gemacht hat, hat täuschungsfreie Kenntnis. Wir kennen Erfahrung, den Begriff der Erfahrung, eigentlich so aus dem, sagen wir mal, Handwerk. Ja, wenn einer ein guter Schreiner ist, dann hat er Erfahrung, wie er bestimmte Handgriffe anlegen muss, damit das Holz so wird, wie er es haben will. Wenn einer ein guter Drechsler ist, dann legt er das Messer so an, dass genau dort an der Stelle, wo er will, was weggenommen wird, er weiß, wie es geht. Erfahrung ist also ein Begriff über Wissen von der Welt, das sehr viel mit Übung zu tun hat und sehr viel mit einer Art grundlegenden sich einlassen auf diese Welt. Nun kommt das Interessante. Dunscotus und mit ihm andere haben auch eine sehr starke mystische Prägung gehabt. Damit meinen wir heute, dass durch eine Wendung nach innen, und zwar durch eine systematische, übungshafte Wendung nach innen, durch innere Erfahrung etwas über den letzten Grund der Welt gewusst werden kann. Und dieser letzte Grund der Welt, das wissen Sie, ist in der christlichen Tradition mit dem Namen Gott belegt. Ich verwende den nicht sehr gern, diesen Begriff, weil der mit zu sehr, sehr vielen Missverständnissen Anlass gibt. Und ich möchte ihn hier verwenden mit genau dieser Definition, als der letzte Grund der Welt. Und Erfahrung, so wie ich den Begriff meine, meint also ein sich systematisch nach innen wenden, um aus einer inneren Art der Erkenntnis oder der Verbundenheit mit diesem letzten Grund der Welt in gewisser Weise in Verbindung, in Kommunion, in Kontakt zu treten. Und das Erfahrungswissen, das wir daraus gewinnen, ist das, was der Mystiker als Vereinigung mit Gott oder der von mir übersetzte Hugo de Palma, Erfahrungserkenntnis Gottes genannt hat. Das ist jetzt so ein kleines bisschen begrifflicher Hintergrund. Ich bin Ihnen auch eine Definition zum Begriff der Spiritualität schuldig, da haben Sie durchaus recht, der Begriff wird ja unglaublich vielschichtig verwendet und viele Leute sagen alles Mögliche dazu. Ich möchte den Begriff in einer engen und weiten Fassung zugleich verwenden. Eng in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte unter Spiritualität verstanden wissen, ein über das jeweilige Ich und seine Belange hinaus gerichtet sein einer Person, also gewissermaßen eine transzendente Seite unseres Strebens. Und weit im gleichen Sinne, als dass ich das nicht irgendwie mit unserem traditionell theistischen Gottesbild verortet sehen wollte. Nicht deswegen, weil ich das schlecht finde, sondern weil ich glaube, wenn wir in einer multikulturellen Welt leben, dann müssen wir offen sein für unterschiedliche Interpretationen. Das wäre meine Begriffsdefinition zum Thema Spiritualität. Vielleicht noch ein paar andere Worte dazu. Ich glaube, und deswegen habe ich mir auch die Mühe gemacht, all diese Gedanken zusammenzuschreiben, dass Spiritualität eine Art Tabuzone unserer postmodernen Gesellschaft ist. Eine Tabuzone, über die der redliche Intellektuelle nur in der Kirche redet. Ja, da wird nicht im Feuilleton drüber gesprochen, an der Universität auch nicht. Und es geht leichter, über sexuelle Probleme zu reden, als über Spiritualität in unserer Gesellschaft. Das ist ganz erstaunlich. Wenn Sie mal gucken, worüber Leute so am Telefon reden, die reden über sehr viel persönliches Zeug, aber Spiritualität wird ausgegrenzt. Das ist eigentlich merkwürdig. Und genau deswegen, finde ich, müssen wir es thematisieren, weil sich's nämlich bei dem Thema Spiritualität aus meiner Sicht um ein menschliches Grundbedürfnis handelt. Ganz ähnlich wie bei dem Thema Sexualität. Das wurde vor 100 Jahren ähnlich tabuisiert behandelt, wie wir heute das Thema Spiritualität behandeln. Und eine meiner Thesen wäre, Spiritualität gehört zur menschlichen Verfasstheit genauso dazu, wie Sexualität dazu gehört. Und wenn wir nicht wollen, dass es in eine Art Schmuddelecke abdriftet, dort wo nur auf Esoterik messen oder umgekehrt in einem sehr fundamentalistischen Sinn darüber verhandelt wird, dann müssen wir es zum Thema eines rationalen Diskurses in unserer Gesellschaft machen. Und deswegen spreche ich von Aufklärung, weil ich glaube, dass die Aufklärung dadurch, dass sie die Themen der Religion sozusagen hinauskatapultiert hat, an den Rand oder über den Rand des Rationalen hinaus und gesagt hat, da sollen die Kirchen sich doch drum kümmern. Das ist nichts für die modernen Menschen. Ja, das hat nichts mit unserer Rationalität zu tun. Dadurch hat die Aufklärung eigentlich in einem ganz subtilen dialektischen Schlag, wenn Sie so wollen, sich selber eine Öffnung oder eine Wunde geschaffen, durch die ein wichtiges Thema der menschlichen Verfasstheit, nämlich Spiritualität, nicht thematisiert werden kann. Und deswegen wird's, das sehen wir allenthalben, thematisiert von Leuten an den äußeren Rändern unserer Gesellschaft. Entweder eben von Menschen, die sehr vage esoterische Vorstellungen haben, oder eben von fundamentalistischen Kreisen. Und dort, wo Spiritualität genuin zu Hause war, jetzt in unserer Kultur in den Kirchen oder in anderen Formen von, sagen wir mal, verfasster Religion oder Religiosität, dort tröpfelt sie immer mehr aus. Das ist so ähnlich wie so ein kontinuierliches Verlieren von Blut, bei dem dann die Lebendigkeit weggeht. Ich beobachte das seit vielen Jahren, dass die Lebendigkeit einfach so langsam verschwindet. Es wird alles immer so ein bisschen, ich will jetzt niemanden beleidigen, der hier im kirchlichen Kontext arbeitet, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wenn man so von außen draus guckt, dann sieht das so aus, wie wenn da immer weniger Leben drinnen wäre. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass die Spiritualität als genuines Thema in den kirchlichen Kontexten nicht mehr so gut zu Hause ist. Man rettet sich, weil man glaubt, das sei intellektuell nötig, in die Intellektualisierung. Und versucht sehr viel über den Kopf, über den Diskurs zu verhandeln und zu regeln. Und das klappt nur in Grenzen. Denn das Bedürfnis der Menschen, scheint mir, ist gerichtet auf Erfahrung. Ich würde also so meine allererste These behaupten wollen, wenn wir nicht zum Erfahrungskern der Religion zurückkehren, dann wird sich Religion als gesellschaftliches Faktum von selber abschaffen. Nochmal anders ausgedrückt, das ist vielleicht etwas provokativ, aber mir geht es auch wirklich darum, dass wir uns diese Gedanken machen. Ich würde behaupten, Christentum ist, wie alle anderen Religionen auch im Übrigen, Erfahrungsreligion, zunächst. Und nun kommt das Dogma ins Spiel. Diese Erfahrung will ausgelegt werden. Denn Erfahrung an sich ist zunächst mal, wenn Sie so wollen, Rohmaterial. Erfahrung wird erst dann etwas, das unser Leben gestaltet, wenn wir reflektieren und wenn wir verstehen, was in dieser Erfahrung passiert. Das Interessante ist auch, Erfahrungen sind meistens mehrwertig. Die können wir nicht nur in einer Weise verstehen, die können wir in vieler Weise verstehen. Und gerade die Erfahrung der letzten Wirklichkeit ist auf ganz, ganz viele Weise sagbar und vielfältig und selten auf eine einzige. Deswegen sind die Texte, die Sie zum Beispiel im Neuen Testament oder im Übrigen auch in anderen Religionen finden, die irgendetwas darüber sagen wollen, so vielseitig und oft widersprüchlich und oft sogar paradox, weil die Erfahrung an sich nicht wie in unserer einfachen Rede so oder so formuliert werden kann, sondern so und so und so und so und auch noch ganz anders. Deswegen finden Sie ganz viele Bildformulierungen im Neuen Testament. Da geht's oft los, das Reich Gottes ist wie, und dann kommt irgendein Bild. Und dann können wir uns erstmal überlegen, was bedeutet dieses Bild eigentlich? Und dann kommen wir auf fünferlei, zehnerlei, hunderterlei verschiedene Auslegungen. Das liegt daran, dass Erfahrung an sich mehrwertig ist, logisch gesprochen. Gibt's ganz viele Möglichkeiten, das auszudrücken. Nun ist unsere Sprache aber fast immer zweiwertig, außer wir verwenden Bildersprache, wie das Künstler tun, Schriftsteller oder Dichter. Dann kommt plötzlich wieder etwas von dieser Vielwertigkeit zurück und dann ist aber das nicht so ganz festgelegt. Dann kommt das Problem mit der Interpretation wieder daher. Ja? Und wir wollen eigentlich immer gern alles so eindeutig gesagt kriegen. Und genau das geht nicht. Deswegen muss Erfahrung immer wieder je neu besprochen, ausgedrückt, verhandelt, ausgelegt werden. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Dogmas. Immer schon gewesen. Und nun passiert Folgendes, mindestens in der katholischen Kirche beobachte ich das. Wie das in der evangelischen ist, weiß ich nicht so genau, weil da bin ich nicht so firm. Aber da wird dann häufig das Dogma, das an sich eine vielwertige, symbolische Auslegung von Erfahrung ist, zu einer Faktenbeschreibung. Und wird dadurch in seinem Kern und in seinem Wesen verkannt. Und wenn ich nun von einer nicht-dogmatischen Spiritualität rede, dann meine ich gar keine Spiritualität, die sich des Dogmas in dem Sinne enthält, sondern eine, die dahinter zurücktritt und zunächst mal die Erfahrung wieder neu befreit, wenn Sie so wollen. Die Erfahrung also als eine Basis dessen, was der dogmatischen Formulierung von Religion überhaupt zugrunde liegt. Das wäre also eine Art Grundbehauptung, mit der ich ins Rennen gehen würde wollen, dass Christentum zunächst einmal Erfahrungsreligion ist. Und dass es darum geht, diese Grunderfahrung, die zum Beispiel der biblische Jesus vermittelt und macht, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins oder all diese ganzen Sätze, Sie kennen die, diese Erfahrung zu revitalisieren und nicht zu verstehen als irgendwelche Festschreibungen von Wirklichkeit, sondern als Bilder, die für eine innere Erfahrung stehen. Nochmal anders ausgedrückt, was ich mir wünschen würde, wäre, dass Verantwortliche, und das sind wir alle, und die, die besonders viel Verantwortung haben, das sind die Funktionsträger, wieder verstehen, dass wir zurückkehren müssen zu diesem Erfahrungsgehalt der christlichen Religion. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mindestens in der katholischen Tradition war am letzten Sonntag das Fest der Taufe Jesu. Ist das in der evangelischen auch so wahrscheinlich, ne? Da wird von der Taufe Jesu gesprochen und da kommt diese berühmte Stelle. Bei Markus heißt es, er sah den Himmel offen und eine Stimme, die zu ihm sprach. Das wird meistens so ausgelegt, als würden da alle das sehen und dann kommt die Taube herunter, ja, und dann kommt diese Wirklichkeit und damit ist die Sache beschrieben. Wenn man es genau textlich analysiert, nämlich bei der frühesten Fassung bei Markus, merkt man, er sieht den Himmel offen und er hört die Stimme. Die anderen hören das bei Markus, nicht bei Lukas. Es ist dann witzigerweise anders, da sehen Sie die Entwicklung. Aber das ist eigentlich die Beschreibung einer Erfahrung, nämlich einer Erfahrung dieses Einsseins mit dem Grund. Und ich würde behaupten, dass es letztlich immer wieder darum geht, diese Erfahrung neu zu revitalisieren. Und zwar so, dass wir verstehen, dass es nicht das Privileg von irgendwie ein paar besonders begabten, ausnahmsmäßigen Persönlichkeiten in der Geschichte war, diese Erfahrung zu machen, sondern dass sie zur Verfügung steht, immer und jederzeit, jedem. Das wäre aus meiner Sicht die erfahrungsmäßige Neubegründung dessen, was in unserer Tradition normalerweise verhandelt worden ist. Und ich behaupte, wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen Erfahrungskern unserer Tradition nicht revitalisieren, dann werden wir nicht sonderlich viel Chancen haben, nur über intellektuelle Diskurse allein die Basis und die Wurzel unserer Kultur und unserer Rationalität am Leben erhalten zu können. Nochmal anders ausgedrückt, ich würde die Behauptung aufstellen, dass die Kultur, deren Ergebnis die Rationalität ist, mit der wir hier alle sprechen und verhandeln, im Grunde aus dieser Tradition einer Erfahrung von Wirklichkeit hervorgegangen ist. Und deswegen ist es notwendig, wenn wir die Kultur erhalten wollen und nicht wollen, dass sie von irgendwelchen Irrationalismen überspült wird, dass wir diesen Erfahrungskern wieder befreien und retten müssen. Das wäre die Behauptung, mit der ich hier antreten würde und die können wir gerne diskutieren. Vielleicht muss ich Ihnen an der Stelle noch eine zusätzliche Begründung liefern, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Denken, jedes philosophische System, jede Wissenschaft benötigt immer eine Basis. Das ist die große Einsicht der Postmoderne in der Philosophie. Da können Sie hingucken, wo Sie wollen, ob Sie jetzt in die Mathematik gehen und das Gödel'sche Unabschließbarkeitstheorem nehmen, ob Sie in die Philosophie gehen und verschiedene Versuche von Wittgenstein bis hin zu Collingwood nehmen. Immer wieder kommt die gleiche Struktur zum Tragen. Nämlich, wir können tun, was wir wollen, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir innerhalb eines Systems uns auf Begründungen verlassen müssen, die nicht in dem System selber rational hergeleitet werden kann. Nochmal anders ausgedrückt, jedes System kann letztlich, solange es in sich selber bleibt, immer wieder behaupten, so stimmt's. Aber wenn es dann darum geht, dass wir die Frage beantworten, und warum stimmt's, dann muss sich jedes System auf Grundlagen berufen, die es nicht wieder innerhalb dieses Systems belegen kann. Wir in der christlichen Tradition sagen dann eben, ja, wir glauben, dass das so ist. Nun ist innerhalb dieser postmodernen Strömung so eine gewisse Form von Beliebigkeit aufgetreten. Wir haben x verschiedene Systeme, die stehen da so nebeneinander. Die einen sagen das, die anderen sagen das, die anderen sagen das. Und sie sind alle irgendwie in sich selber plausibel, widersprechen sich aber zum Teil massiv. Und in dieser Unsicherheit, die letztlich in einen kompletten Konstruktivismus mündet, in dem jeder sagt, ja, ich erschaffe mir halt die Welt so, wie ich sie gerne haben möchte, kommen wir an den Punkt, dass wir die Basis dieser ganzen Systeme gar nicht mehr diskutieren können. Denn rational über die Philosophiegeschichte hat sich herausgestellt, es geht gar nicht. Das nennen die Philosophen das Letztbegründungsproblem, und das ist eine sehr, sehr ernsthafte Angelegenheit, die letztlich dazu geführt hat, dass sich die Philosophie daraus verabschiedet hat, zu sagen, wir versuchen die letzten Grundlagen der Welt zu erläutern. Mach kein Philosoph mehr. Die denken über irgendwelche Teilprobleme nach, innerhalb von Systemen, die sie als gegeben akzeptieren. Und wenn wir nun für uns selber oder für die Gesellschaft nach Fundierungen suchen, dann können wir diese Fundierungen nie und nimmer im intellektuellen Diskurs alleine finden. Ich betone alleine. Das heißt nicht, dass wir keinen intellektuellen Diskurs brauchen, aber er reicht nicht. Und aus diesem Grunde scheint es mir notwendig, dass wir über diesen intellektuellen Diskurs hinaus gewissermaßen an die Wurzel gehen. Und diese Wurzel, so eine Behauptung, die ich gerne in den Raum stellen würde, wäre die erfahrungsmäßige Erkenntnis dieser Grundlegung. Nun scheine ich mir da zu widersprechen, weil ich ja vorher gesagt habe, das geht gar nicht, dass man solche Systeme grundlegt. Ich persönlich denke, rational und im rationalen Diskurs geht es nicht, weil da immer wieder Rede und Gegenrede passieren wird. Aber möglicherweise funktioniert das, wenn wir uns auf die Ebene der Erfahrung begeben. Wenn Sie sich an Ihre eigene Alltagserfahrung erinnern, wann immer es um Erfahrungen geht, ist es eigentlich relativ leicht, Konsens herzustellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jeder weiß aus Erfahrung, wie es ist, verliebt zu sein. Braucht man nicht groß diskutieren. Kennt jeder, ja? Also die meisten jedenfalls. Und wenn Sie jemanden sehen, der verliebt ist, dann wissen Sie, wie es dem geht. Dann streiten Sie auch nicht mit ihm rum, dass er das so oder anders machen sollte, sondern Sie haben irgendwie empathisch ein Gefühl, jawohl, so ist es. Oder wenn jemand einen geliebten Menschen durch Tod verliert, dann wissen diejenigen mindestens, denen es schon so gegangen ist, wie sich das anfühlt. Und es ist eine gewisse Form von Mitschwingen, von Empathie, von selbstverständlicher Verbundenheit zu spüren. Da brauchen Sie nicht diskutieren. Das ist eine Basis, die teilen wir Menschen. Und ich würde behaupten, so ähnlich können wir auch Erfahrungen der letzten Wirklichkeit, wenn Sie so wollen, teilen, auch wenn wir vielleicht auf einer intellektuellen Ebene unterschiedliche Worte und Begriffe verwenden. Und um diese Form der Grundlegung geht es mir. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man mit Menschen unterschiedlicher Kulturen redet. Ich persönlich habe oftmals so das Gefühl, wenn ich mit Menschen zusammentreffe, die irgendwie verstehen, was ich meine, dann kann es sein, dass sie aus einem ganz anderen Sprachkontext kommen, aus einem ganz anderen Bildungskontext, aus einem ganz anderen Kulturkontext, aber wir verstehen uns irgendwie. Und dieses Irgendwie ist das Verständnis der Erfahrung. Und das wäre aus meiner Sicht die Möglichkeit, Kultur, Religion, auch gesellschaftliche Systeme grundzulegen durch die Erfahrung, wenn denn Menschen allgemein zu diesem Punkt kommen. Nun erlauben Sie mir einen kleinen Rückgriff auf die katholische Theologie. Der katholische Theologe Rahner, Karl Rahner, ein berühmter Theologe innerhalb unserer Tradition, hat mal vor vielen Jahren gesagt, er sei der Meinung, dass der Mensch der Zukunft ein Mystiker sein werde oder er werde gar nicht mehr sein. Nicht der Theologe, ein Mensch der Zukunft. Das ist eine ziemlich starke Aussage, die er gemacht hat im Hinblick auf die Probleme, die der Menschheit bevorstehen werden. Und ich denke, da ist was Wahres dran. Auch Rana war ein sehr mystisch veranlagter Typ. Der hat viele Erfahrungen gemacht. Der hat irgendwann mal verstanden, dass die Grundlage für theologischen und rationalen Diskurs jene Erfahrung von Wirklichkeit ist. In der Philosophie ist es im Übrigen auch eine lange Tradition, die erst durch die Verkürzung unseres Begriffs des Denkens auf logische Operationen verloren gegangen ist. Wenn Sie in die Antike gucken, Platon zum Beispiel hat das immer wieder thematisiert, andere Philosophen haben das thematisiert. Es gibt sozusagen zwei Sorten von Wahrheit. Die eine ist die, die mit der Manipulation von Symbolen zu tun hat, die Aussagewahrheit. Da kann man sich streiten, das kann man logisch irgendwie auseinanderklamüsern. Und dann gibt es die Sorte von Wahrheit, die es mit der Wirklichkeit an sich zu tun hat. Und die Philosophen, die sprechen dann von Seinswahrheit oder von sowas. Wenn man es mal genauer analysiert, ist damit so etwas Ähnliches gemeint wie mit dem, was ich mit spiritueller Erfahrung meine. Eine intuitive, innere Vergegenwärtigung oder Erfahrung dessen, was Wirklichkeit ist. So, das ist jetzt relativ abstrakt gewesen. Jetzt würde ich Ihnen gern mal das eine oder andere Beispiel geben, damit Sie verstehen, wovon ich rede. Ein Beispiel kennen Sie alle, jedenfalls alle von Ihnen, die jemals in der Kirche waren, das waren wahrscheinlich ziemlich viele hier. Das ist der Locus Classicus der christlichen Tradition, stammt aus dem 12. Kapitel des 2. Korintherbriefs. Das beschreibt Paulus nämlich seine eigene Erfahrung, das ist der Anfang der Narrenrede. Da beschreibt Paulus seine eigene Erfahrung und er spricht witzigerweise in der dritten Person von sich. Ja, er sagt nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, sondern er sagt, ich kenne einen, der vor 14 Jahren, also vor langer Zeit, in den dritten Himmel entrückt wurde. Ob mit oder ohne Leib, das ist nicht so ganz sicher. Aber er wurde ins Paradies entrückt. Wie lange er da geblieben ist, das weiß er auch nicht. Und den Mann, den will er rühmen, nicht sich selber. Wenn man das genau analysiert, macht Paulus hier eigentlich was ganz Klares. Er beschreibt seine eigene Erfahrung, in der er eben, wie gesagt, in einem ekstatischen Zustand entrückt war. Das verwendet die gesamte mystische christliche Tradition nach ihm, genauso wie Paulus das gemeint hat. Die verstehen das als einen Erfahrungsbericht eines Mannes, der in einer Art inneren Ekstase mit dieser Wirklichkeit, wenn Sie so wollen, verbunden war. Das zieht sich durch die gesamte Tradition hindurch, taucht in der Hochscholastik wieder auf und da kennen Sie die entsprechenden Autoren. Meister Eckhart hat darüber gesprochen. Ich habe einen Kartäuser-Mystiker übersetzt, der sehr viel darüber geredet hat. Und in dieser ganzen Zeit im 13. Jahrhundert wird viel darüber gesprochen. Interessanterweise, das darf ich vielleicht hier kurz einflechten, einfach so als historischen Seitenweg. Interessanterweise haben in dieser Zeit, im 13. Jahrhundert, ein paar Leute versucht, die gesamte Wissenschaft, die theologische Wissenschaft, dorthin zu verlagern, dass innere Erfahrung zur Basis auch dieser theologischen Wissenschaft wird. Das ist sehr interessant. Das ist so eine Art Verlierergeschichte. Das weiß nämlich kaum jemand und ich bin per Zufall drauf gestoßen. Flechte ich hier vielleicht schnell ein, das ist nämlich wirklich interessant. Roger Bacon, das war so ein franziskanischer Gelehrter, der normalerweise als einer der ersten Wissenschaftler im Mittelalter gehandelt wird, der schreibt an einer Stelle in seinem Werk, in dem er den Papst verklickern wollte, wie man Wissenschaft machen soll, da schreibt er, es gibt zwei Arten von Erfahrung. Die äußere Erfahrung, mit der wir uns der Welt nähern, das ist das, was wir jetzt als wissenschaftliche Erfahrung kennen, und die innere Erfahrung. Die Erfahrung, dann sagt er, das ist die Erfahrung, mit denen die Patriarchen und die Propheten Erleuchtungen empfangen haben. Und dann macht er was sehr Interessantes. Dann nimmt er die franziskanische Stufenleiter der inneren Erfahrung, führt die an und am Schluss steht die Erfahrung der Entrückung oder der Ekstase oder der Verbindung mit dem Göttlichen, die durch viele Übungen vertieft werden kann. Und wer diese Erfahrung hat, der hat diejenige Kenntnis, die man braucht, um Wissenschaft grundzulegen und um die Welt zu leiten. Sehr interessant. 1276 geschrieben. Wie wir wissen, hat sich das in der Theologie nicht durchgesetzt. Das Buch, das Roger Bacon geschrieben hat, stand in der Bibliothek des Papstes, der ist gestorben, bevor er es lesen konnte, und da stand es dann, bis Pico della Mirandola im 15. Jahrhundert das Ding wieder ausgebuddelt hat. Aber bis dahin hat die Wissenschaft andere Wege genommen, und wenn wir das mal aus einer gewissen Distanz betrachten, sehen wir Folgendes. Damals haben ein paar interessante Köpfe, Eckhart war einer davon, aber auch noch ein paar andere Leute, versucht, Theologie auf den Boden der inneren Erfahrung zu stellen. Und zwar so, dass sie wollten, dass es zur Inspirationsquelle und zur Handlungsquelle derer wird, die über Gott reflektieren. Ist, wie wir wissen, nicht passiert. Luther hat dann wieder sowas probiert und immer wieder kommt sowas zum Vorschein. Ich lese Ihnen jetzt einen Text vor, der stammt wiederum aus der katholischen Tradition und ist der Locus Classicus für die Erfahrung des Ignatius von Loyola. Der war, wie Sie wissen, der Gründer des Jesuitenordens. Und hat dies, entschuldigen Sie, und hat diesen seinen Weg und diese seine Gründung durchgeführt aufgrund und nachdem er eine sehr, sehr tiefe Erfahrung gemacht hat, die beschreibt er in seiner Autobiografie folgendermaßen. Dazu muss man wissen, am Ende seines Lebens hat er diese Autobiografie diktiert. Er spricht also von sich in der dritten Person Singular, diktiert sie seinem Sekretär, und das ist publiziert unter dem Titel Der Bericht des Pilgers. Und da finden Sie folgende Beschreibung. Wie er nun so dasaß, er, also Ignatius, begannen die Augen seines Verstandes sich ihm zu eröffnen. Nicht, als ob er irgendeine Erscheinung gesehen hätte, sondern es wurden ihm das Verständnis und die Erkenntnis vieler Dinge über das geistliche Leben, sowohl wie auch über die Wahrheiten des Glaubens geschenkt. Dies war von einer so großen Erleuchtung begleitet, dass ihm alles in neuem Licht erschien. Und das, was er damals erkannte, lässt sich nicht in Einzelheiten darstellen, obgleich es deren sehr viele waren. Sie merken hier einen Topos, der wird immer wieder beschrieben, die Ganzheitlichkeit einer noetischen Einsicht, einer geistigen Einsicht. Also sehr viele Dinge waren das, aber die lassen sich nicht im Einzelnen beschreiben. Nur, dass er eine große Klarheit in seinem Verstand empfing. Wenn er im ganzen Verlauf seines Lebens nach mehr als 62 Jahren alles zusammennimmt, was er von Gott an Hilfe erhalten und was er jemals gewusst hat, und wenn er all dies in eines fasst, so hält er dies alles doch nicht für so viel, wie er bei jenem einmaligen Erlebnis empfangen hat. Sie sehen, er sagt hier, das, was damals in einem Moment an Einsicht, an Klarheit, an Tiefe von Verstehen da war, das übersteigt alles, was im Lauf der Zeit so an vielen, 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 vielen weiteren Erkenntnissen und Einsichten ergeben hat. Dieses Ereignis, sagt er, war so nachdrücklich, dass sein Geist wie ganz erleuchtet blieb. Und hier haben Sie ein zentrales Stichwort, die Erleuchtung. Wie ganz erleuchtet blieb. Und es war ihm, als sei er ein anderer Mensch geworden und habe einen anderen Verstand erhalten, als er früher besaß. Der Topos vom anderen Menschen, der kommt Ihnen bekannt vor, oder? Der steht nämlich auch bei Paulus. Da finden Sie den Begriff, da finden Sie das Wort, wenn einer in Christus ist, so ist er ein neuer Mensch. Darauf bezieht er sich hier natürlich. Dass durch diese Erfahrung sein altes Wesen gewissermaßen verändert wird, sodass er ein neuer Mensch wird. Man könnte jetzt durch die Tradition gehen und sehr viele solcher Beispiele aufgreifen. Das ist nur ein typisches. Und ich kenne jetzt auch nicht alle, dass ich Ihnen dann noch mehr einfach so aus dem Ärmel schütteln könnte. Das reicht aber auch. Nun ist ein entscheidender Punkt. Ist das nur was für die Größen, für einzelne wenige? Oder ist das möglicherweise in der Tat eine Option für jedermann? Für Sie, für mich, für alle hier? Ich würde behaupten, und das ist die zentrale Aussage dessen, was ich hier machen will, es ist nicht nur etwas für jedermann, sondern es wird im Laufe der Zeit notwendig sein, dass wir verstehen, dass wir uns selber, unsere Kultur, ja unsere Intellektualität, ja wahrscheinlich sogar unsere rationale Diskursivität kulturell gesehen nur dann begründen können, wenn wir diese innere Erfahrung von Wirklichkeit zu einer Basis machen, wäre meine Behauptung. Ich lasse gern drüber reden und ich streite auch gern drüber. Aber dann mit dieser Behauptung würde ich jetzt mal antreten wollen. Das ist übrigens was, was Sie immer wieder finden, wenn Sie in irgendwelche Texte von Mystikern gehen oder in Texte von Menschen, die viel solche Erfahrung vermitteln. Die sprechen immer wieder davon. Das ist ganz nah vor eurer Haustür. Ihr müsst nur die Augen aufmachen. Auch im Neuen Testament sehen Sie das immer wieder. Das ist vor der Nase. Man muss es nur sehen. Man muss es nur aufgreifen. Man muss nur alles investieren. Man muss die Perle nur nehmen und alles dafür hergeben und nichts anderes machen als das. Also es kommen immer wieder diese Bilder. Es ist eigentlich für jedermann vorhanden. Wir müssen es nur tun. Wir müssen es nur aufgreifen. Ich meine, dass die Zeit vielleicht sogar gekommen ist, dass wir das tun, weil wir nun in einer Kultur leben, in der sich niemand mehr von oben sagen lässt, was jetzt passieren soll. Die Zeit, wo man Geboten folgt, einfach weil es irgendeine Autorität sagt, die sind vorbei. Sehe ich an den Kindern, sehe ich an den jungen Leuten, die wollen eigentlich keine Maßregeln von oben mehr kriegen. Möglicherweise ist das ein guter Moment, um kulturell gesehen innere Leitlinien, innere Richtlinien zu vermitteln. Der Ort, wo das geschehen könnte, wären traditionellerweise eigentlich unsere Kirchen, nur da passiert sehr selten, finde ich. Da passiert nach wie vor immer noch eine relativ starke Vermittlung von Resultaten dessen, was aus der Erfahrung entstanden ist, aber selten der Zugang zu ihr selber. Deswegen gehen unsere Kinder und unsere Jugendlichen sehr häufig anderswohin, bedienen sich hier und da ohne viel Leitung und ohne viel Systematik. Ich finde das ein bisschen bedauernswert, weil unsere Kultur hätte eigentlich genügend zu bieten. Nur, wir müssten vielleicht Vorbild sein, selber etwas von dem in unserem Leben verwirklichen und versuchen, für uns umzusetzen, stelle ich mir vor. Man kann das Ganze auch von einer ganz anderen Seite aufdrehen, indem man von Kultur des Geistes spricht. Davon, dass wir in unserer Zeit, die so hektisch ist, die so viel Informationsüberladung zu uns bringt, sodass wir gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich zu Hause sind, eine gewisse Form der inneren Hygiene brauchen. Und diese innere Hygiene, die liefert uns eigentlich genau diese Form der Einkehr zu uns selber, die letztlich auch die Basis für diese innere Erfahrung wäre. Nochmal anders ausgedrückt, stetiges Üben von Einkehr, von zu uns kommen, ganz einfach, jeden Tag, ist die Basis sowohl für eine relativ leicht durchzuführende innere Kultur für uns selber, sozusagen als Gesundheitsübung, wenn Sie so wollen. Ich habe das mal Zähneputzen fürs Gehirn genannt. Etwas, was wir regelmäßig tun können. Wir verwenden ziemlich viel Zeit auf zum Beispiel äußere Hygiene. Ja, jeder duscht sich meistens einmal am Tag oder wäscht sich zumindest. Und dann haben wir noch verschiedene andere Rituale, mit denen wir uns unsere Körperlichkeit bedienen. Ist auch gut so. Aber wir haben ganz wenig regelmäßige Rituale, mit der wir uns um unseren Geist kümmern. Das gab's mal in früheren Zeiten. Da gab es bestimmte Einkehrmomente regelmäßig, aber das hat sich eigentlich in unserer Kultur, wenn ich das recht sehe, ziemlich verloren. Wir hetzen durch den Tag, wir haben wahnsinnig viel zu tun, alle. Es gibt furchtbar viel Überladung von Informationen und das führt dazu, dass unser Geist sich zerstreut. Und einfach nur präsent zu sein, gegenwärtig zu sein und jetzt im Moment hier zu sein, ist schon etwas, was geübt sein will, mindestens in unserer Zeit. Sie merken das vielleicht, wenn Sie im Urlaub sind und Zeit haben, dann sind Sie oftmals ausgeglichen, gelassen. Sie können sich dem zuwenden, jenem zuwenden und hetzen nicht innerlich durch die Gegend. Wer vorher viel gehetzt hat, der merkt, es dauert eine Weile, bis man abschaltet. Und ich würde nun behaupten und Ihnen vielleicht auch den Vorschlag machen, das mal auszuprobieren, wenn Sie täglich Momente der inneren Einkehr einbauen, 5 Minuten am Anfang, da ein bisschen mehr, Viertelstunde, 20 Minuten ist schon ziemlich gut und reicht eigentlich auch in aller Regel. Täglich, so viel wie wir für unsere körperliche Hygiene auch aufwenden, dann merken Sie, dass sich Ihre geistige Verfassung verändert und auch, dass Sie anders mit sich und mit anderen Leuten umgehen. Ich organisiere so einen Weiterbildungskurs für Ärzte. Das ist ein Masterstudiengang, der heißt Kulturwissenschaft und komplementäre Medizin. Da haben wir ein Modul, das heißt Achtsamkeit und Stille. Achtsamkeit und Kultur des Bewusstseins, Entschuldigung. Draußen habe ich ein paar Flyer aufgelegt für diejenigen, die es interessiert. Und Ärzte sind furchtbar beschäftigte Leute, die haben ganz wenig Zeit. Ja, die würden nie und nimmer, wenn ich denen sagen würde, ihr müsst mal eine halbe Stunde jeden Tag meditieren, sagen die, vergiss es, geht nicht. Ja. Da machen wir mit denen so, denen geben wir kleine Tipps, sagen wir, passt auf, wenn ihr, bevor ihr den Hörer abnehmt, einmal kurz durchatmen. Bevor ihr die Tür aufmacht, einmal atmen. Wenn ihr den nächsten Patienten empfangt, anschauen, einmal atmen und dann Grüß Gott sagen. Es sind so ganz kleine Dinge, die uns helfen, gegenwärtig zu werden. Das ist interessant zu beobachten, was da passiert. Die Leute berichten dann von so Dingen wie, plötzlich ist alles ganz anders. Die Praxis ist nicht mehr so hektisch, die Patienten sind zufriedener, ich habe niemand mehr, der da rumschreit, ich bin am Abend nicht mehr so erschöpft und so weiter. Das sind ganz kleine Dinge, aber diese innere Kultur des Bewusstseins, die führt dazu, dass wir anders im Moment mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit den Dingen, die auf uns zukommen, gegenwärtig sind. Das ist eine interessante Erfahrung. Dazu würde ich Sie mal einladen wollen, dass Sie das einfach mal für sich ausprobieren. Eine Weile, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, einfach mal das ausprobieren. Und zwar nicht irgendwas anderes tun, wie Musik hören oder Zeitung lesen oder irgendwas machen, sondern nichts machen, gar nichts. Nur gegenwärtig sein. Das ist nämlich ziemlich schwierig, wenn man es nicht geübt hat. Die einfachste Übung ist, nur auf den Atem zu achten. Das ist das, was traditionellerweise Meditation bedeutet. Da stellen sich im Westen oft die Haare auf, weil die Leute sagen, das ist so was aus dem Osten, das kommt aus dem Buddhismus oder aus dem Hinduismus oder noch schlimmer. Stimmt gar nicht. Das ist eigentlich eine ganz normale menschliche psychophysiologische Übung. Ich habe, wie gesagt, einen mittelalterlichen Mystiker übersetzt, das war ein Kartäuser Schriftsteller, den kennt kaum jemand, aber er ist sehr, sehr wichtig gewesen, weil alle anderen auf ihn aufgebaut haben. Hugo de Balma heißt er. Da findet sich folgendes Wort. Da diskutiert er, dass es eben diesen Erfahrungsweg zu Gott gibt und dann gibt es Gegenrede und dann fragt der Gegenredner zu ihm, ja, was soll ich denn machen, wenn ich nicht denken soll? Dann sagt er, wenn ich nicht an Gott denken darf und an die Engel, dann antwortet er ihm, interessant, nicht denken, nur atmen. Das ist ungefähr 1260 geschrieben und kommt aus einem rein christlichen Kontext. Nicht denken, nur atmen. Die Erfahrung, dass der Atem uns zu uns selber führt und in eine gewisse innere Stille, in der dann eine vertiefte Erfahrung der Wirklichkeit vielleicht möglich ist, die ist nicht buddhistisch, die ist nicht östlich, die ist nicht westlich, die ist menschlich. Genauso wie Spiritualität nichts Östliches und nichts Westliches ist, sondern was Menschliches. Und meine Botschaft ist, wenn wir diese Menschlichkeit in uns befreien wollen, und Spiritualität, sage ich nochmal, ist ein menschliches Bedürfnis, dann müssen wir ihr Raum geben, Zeit. Und ein kleines bisschen Übung braucht's. Und die Übung, die es braucht, ist regelmäßige Einkehr. Wenn wir das tun, dann ändert sich unsere Gesellschaft. Dann ändern wir uns und dann ändert sich unsere Gesellschaft. Jeder von Ihnen hat schon mal versucht, jemand anderen zu ändern, oder? Den Mann, die Frau, die Freundin, die Kinder oder so. Und ich wette, Ihnen ist es genauso gegangen wie mir. Es geht nicht. Ja? Man kann die anderen nicht ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist uns selber. Und der Schlüssel dazu ist unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein zu schulen im Sinne einer Kultur des Bewusstseins ist der Schlüssel, um diese innere Erfahrung zu kultivieren und ist auch der Schlüssel dazu, möglichst viele Menschen an dieser Erfahrung teilhaben zu lassen. Ich will hier also überhaupt keine Sektenpredigerei oder irgendwas ganz Komisches betreiben, sondern ich will eigentlich nichts anderes tun, als uns alle an die Wurzeln unserer Kultur erinnern. Die kommen nämlich aus der Erfahrung. Und die Erfahrung ist dann möglich, wenn wir mit unserem Bewusstsein uns so mit uns in eins setzen, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen uns und der Wirklichkeit. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber eigentlich ganz simpel. Wenn Sie mal dran denken, wie oft Sie gar nicht bei sich sind, sondern durch irgendwelche Gedanken abgelenkt oder durch irgendwelche Sachen, die in der Zukunft sein werden oder gestern waren und gar nicht hier und jetzt sind, dann verstehen Sie, was ich meine. Denn nur jetzt, im Augenblick, ist genau diese Wirklichkeit, und zwar die ganze Wirklichkeit, alles, was wir brauchen. Und dort ereignet sich auch diese Erfahrung. Um das zu können, benötigt es einfach Übung. Und interessanterweise ist das eben etwas, was auch mit vielfältigen physiologischen und gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Das ist einfach etwas, was sich sozusagen nebenhinaus noch ergibt als vielleicht Vorteil, wenn Sie so wollen. Aber ich glaube, der Schlüssel ist eine regelmäßige Kultur des Bewusstseins, die wir in unserer Gesellschaft zu aller Vorderst wieder einführen müssen. Und zwar deswegen, weil der Gang unserer Gesellschaft uns der natürlichen Einkehrmöglichkeiten beraubt hat. Wir sind durch den elektrischen Strom zum Beispiel von der natürlichen Ruhezeit zwischen Tag und Nacht, bevor man dann Licht angezündet hat, eigentlich entbunden. Wir müssen uns nicht mehr hinsetzen und warten, bis es dunkel wird, bevor wir die Kerze anzünden. Wir machen halt das Licht an. Ja? Da ist nichts dagegen zu sagen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier nicht irgendwie fortschrittliche Gedanken verbreiten. Das ist gar nicht der Punkt, sondern die Entwicklung unserer Kultur hat dazu geführt, dass die normalen Ruhepunkte verloren gegangen sind. Und deswegen müssen wir uns aktiv um diese Kultur des Bewusstseins kümmern. Und wenn wir das tun, dann kommen wir letztlich wieder an die Punkte, an denen diese innere Erfahrung, von der ich gesprochen habe, möglich wird. Und ich behaupte, das ist gleichzeitig auch die Grundlage für unsere Religion und das ist gleichzeitig auch die Grundlage für eine Erneuerung unserer Kultur. Erneuerung in dem Sinne, dass wir die Wurzeln dessen, was unsere Kultur ausmacht, wieder reaktivieren können. Und ich halte das deswegen für einen Schritt der Aufklärung, weil die innere Erfahrung Zugang zu einer neuen Sicht von Wirklichkeit gibt, die eben nicht nur von außen an die Dinge rangeht. Vielleicht ist es wichtig, dass ich an der Stelle nochmal einen neuen Gedanken einführe. Wir sind, und das ist gut so, in einer Kultur, die Wissenschaftlichkeit sehr hoch schätzt. Wissenschaft ist aber in unserer Zeit und in unserer Kultur vor allem das Draufschauen auf die Welt von außen. Alles, was wir an Naturwissenschaft betrieben haben in den letzten 400-500 Jahren, ist eine Erweiterung unserer Sinneserfahrung. Das, was Roger Bacon die philosophische Erfahrung genannt hat, die auf die Welt von außen guckt. Die innere Erfahrung, also was ich von innen her über die Wirklichkeit wissen kann, die wurde nie thematisiert mehr. Es gab ein paar Ansatzpunkte, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber die sind eigentlich immer wieder verloren gegangen. Nun können wir in dieser äußeren Wissenschaft sehr viel über die materielle Welt lernen und wir haben auch sehr viel gelernt. Wir wissen, wie die Materie aufgebaut ist, wir wissen einigermaßen, wie der Kosmos aufgebaut ist und wir nützen es, um alle möglichen angenehmen Dinge zu erzeugen, wie zum Beispiel Wärme in diesem Raum, was ich super finde, weil wir würden alle hier nicht sitzen, wenn keine Heizung da wäre. Also dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Aber was diese Art der Wissenschaftlichkeit nicht kann, ist Werte generieren. Alles, was mit Werten, mit Sinn, mit Begründungen von Handlungen zu tun hat, kann diese Form der Wissenschaft nicht liefern. Und deswegen sind wir in dem Dilemma, in dem wir sind. Denn diejenigen Institutionen, die bisher diese Werte und Begründungen geliefert haben, die christlichen Kirchen in unserer Kultur, die sind immer mehr auf dem Rückzug und sind eine gesellschaftliche Institution unter anderen. Die dürfen zwar mitreden, wenn irgendwas ist, dann kommt auch ein Vertreter der Bischofskonferenz und der evangelischen Landeskirchen in die entsprechenden politischen Gremien, aber da ist er einer unter vielen. Da haben dann eben andere noch eine Idee und die haben noch eine Idee und dann werden Werte politisch ausgehandelt. Auch dagegen ist nichts zu sagen. Ich bin nicht gegen politischen Konsens, aber durch Zugang, inneren Zugang zum Innenaspekt der Welt, wenn Sie so wollen, haben wir unter Umständen, nicht notwendigerweise, aber unter Umständen die Möglichkeit, Werte, Sinnstrukturen und Begründungsstrukturen zu finden, über die wir durch reine Wissenschaft nicht verfügen würden. Und deswegen scheint es mir lohnenswert, das Ganze nicht nur als ein privates Unternehmen zu sehen, sondern auch als einen Schritt, der dazu führen kann, dass wir kulturell, gesellschaftlich etwas Neues über die Welt lernen, wenn wir innere Erfahrung kultivieren. Das ist also aus meiner Sicht nicht nur so Innerlichkeit, Gehirn auf Erholung sozusagen, sondern das ist durchaus auch ein ernsthafter Erkenntnisschritt. Und deswegen halte ich das für den nächsten Schritt der Aufklärung. Einen Schritt, der durchaus noch ins Unbekannte führt. Denn wir wissen nicht so genau, wie wir mit diesen Innenerfahrungen eigentlich umgehen sollen. Wir haben dafür keine Tradition. Wir haben keine Wissenschaft entwickelt. Da ist, und deswegen ist es auch in der Wissenschaft im Moment so heiß umkämpft, da gibt es in der buddhistischen Tradition eine sehr, sehr lange Tradition. Dort wurde über Jahrhunderte nichts anderes betrieben als Innenschau. Und der Versuch, innere Erfahrungen zu kartografieren, zu systematisieren und was damit anzufangen. Von daher wäre wahrscheinlich ein Dialog sinnvoll und die Idee, sich das mal genauer anzugucken. Aber wir in unserer westlichen wissenschaftlichen Tradition haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie wir mit solchen inneren Erfahrungen umgehen sollten. Und deswegen gehört das zum nächsten Schritt der Aufklärung, dass wir uns das Ganze einmal systematisch angucken. Wir wissen nicht, wie man da Wahrheit von Falschheit unterscheiden soll, zum Beispiel. Das ist schon in der äußeren Wissenschaft schwer genug. Aber da haben wir null Ahnung. Wir haben überhaupt keine Methodologie. Das müsste alles erst entwickelt werden. Aber es scheint mir notwendig. Es scheint mir notwendig, weil wir sonst die Begründungsstrukturen für ganz, ganz wichtige Elemente unserer Kultur, eben wie gesagt Werte und alle möglichen Sinnstrukturen, irgendwie aus dem Wagen ziehen müssen. Und das kann nicht die Lösung sein. Lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht noch ein paar interessante Daten mit Ihnen teilen. Ich bin ja eigentlich Psychologe von der Ausbildung her und insofern vor allem empirischer Forscher. Und ich habe mit einer Doktorandin vor ein paar Jahren mal eine repräsentative Befragung gemacht bei deutschen Psychotherapeuten. Es hat uns interessiert, wie die Spiritualität sehen, einfach mal Neugierde halber, weil eben das Thema Spiritualität so tabuisiert ist, vor allem in der Psychologie, vor allem in der Wissenschaft. Und die Psychologen sind ja Leute, die sind gut naturwissenschaftlich ausgebildet und gehören, wenn man Befragungen durchführt, eigentlich zu denen, die am allerwenigsten religiös sind, in Deutschland zumindest. Und dann hat es mich sehr erstaunt zu hören, dass 2/3 dieser Leute, wenn man ihnen die Frage stellt, habt ihr schon mal eine spirituelle Erfahrung gemacht, sagen ja. Das waren 900 deutsche Psychologen repräsentativ ausgewählt, Psychotherapeuten wohlgemerkt. Also Leute, die in der Psychotherapeutenliste der Landesärztekammer waren. Das finde ich sehr interessant, denn es zeigt uns Folgendes. Spirituelle Erfahrungen sind überhaupt nichts Extravagantes. 2/3 der Leute berichten davon, haben mindestens einmal sowas gehabt. Und ein ganzes 1/3 von diesen Leuten sagt, ja, habe ich oft. Das finde ich erstaunlich. Und in diesem Sinne geht es wahrscheinlich gar nicht darum, irgendwas ganz Neues hier zu erfinden oder unter die Leute zu bringen, sondern das, was vorhanden ist, zu besprechen, öffentlich zu machen, zu enttabuisieren und Wege zu finden, wie wir diese unsere Fähigkeit, die menschlich ist, von innen heraus Zugang zur Wirklichkeit zu finden, zu systematisieren und zu üben. Und Wenn ich sage, Zugang zur Wirklichkeit zu finden, dann meine ich das durchaus in einem theologischen Sinne. Denn die Wirklichkeit selber ist das, was die Tradition mit dem Namen Gott belegt. Meister Eckhart schreibt in seinem Johannesprolog, in seinem Kommentar zu Johannes, Esse ist Deus, das Sein ist Gott. Das ist gute alte scholastische Philosophie. Die Wirklichkeit selber wird in der Tradition gleichgesetzt mit Gott. Und Erfahrung von Wirklichkeit, wann immer sie sich ereignet, ist letztlich theologisch gesprochen, da dürfen Sie mich jetzt gern korrigieren, aber ich würde das mal so behaupten, Erfahrung Gottes. Und in diesem Sinne möchte ich eigentlich gar nichts anderes tun, als Sie an dieses Altbekannte erinnern und dazu aufrufen, das zu thematisieren, zu üben und diese Fähigkeit zur Innerlichkeit voranzubringen. Denn ich glaube wirklich, dass das der nächste Schritt wäre. Und jetzt höre ich, glaube ich, mal auf zu reden und können wir weiter diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit.